Nun lese ich den Predigttext, der in Johannes 20, die Verse 19 bis 29 steht. Die Vollmacht der Jünger. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas. Thomas aber, einer der Zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen, und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben.
Ich bete. Wir danken dir für diese Erinnerungen deiner Jünger und dass sie uns so freimütig davon erzählen, dass sie es nicht für sich behalten haben, auch das nicht, was vielleicht sie nicht in so gutem Licht dastehen lässt. Wir dürfen wissen, auch das, ja vielleicht gerade das, gehört zu deinen Nachfolgern, weil wir das eben weiterhin sind, Jünger, Schüler, Menschen, die auf dem Weg sind, Menschen, die lernen. So dürfen wir auch heute wieder aus deinem Wort Neues erfahren oder Altes in Erinnerung rufen lassen. Und wir wollen dich bitten, dass du zu uns redest, dass jeder für sich so hören kann, wie es für ihn gerade gut und richtig ist. Dein guter Geist möge es bewirken. Amen. Liebe Gemeinde, der alte Fritz oder Fritz Friedrich der Große, König von Preußen, war einer, der seine Bibel kannte, aber sie zuweilen auch sehr eigenwillig nutzte. Einst wollte er das Gesicht seiner Stadt Potsdam verschönern und ließ deshalb Gebäuden in ihrer Mitte Schaufassaden vorsetzen. Das kennen wir auch aus Bamberg. Die haben es genauso gemacht, da war es der Erzbischof, der seine Bürger dazu aufgefordert hatte, das zu tun. Vor die Fachwerkhäuser wurden gewissermaßen Steinfassaden gesetzt, damit es besser aussieht. Und so wollte das der alte Fritz auch haben. Der alte Markt, an den die Nikolaikirche, das Stadtschloss, das Rathaus und Bürgerhäuser grenzten, sollte den Charakter einer italienischen Piazza erhalten. Und dafür wollte er die Kirche zur Marktseite hin eine verkleinerte Kopie von Santa Maria Maggiore in Rom vorsetzen lassen, einer der Papstkirchen. Damit würden aber die vorhandenen Fenster zugebaut werden, sodass es im Inneren der Kirche deutlich dunkler wurde. Und deshalb schrieb die Kirchengemeinde einen Eingabe an den König mit der Bitte, doch von dieser Baumaßnahme abzusehen. Doch Friedrich schrieb unter die Eingabe nur: Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wer sieht, der glaubt. Das ist mein erster Punkt. Hast du dir das nicht auch schon gewünscht, Jesus einmal zu sehen, ihm so zu begegnen, wie die Jünger ihm ständig haben begegnen können über 3 Jahre lang, mit ihm am Lagerfeuer zu sitzen und ihm zuzuhören, wie die Menschen damals? Oder denkst du vielleicht auch, wenn mir der Auferstandene so begegnete, ich ihn sehen könnte, so wie ihn die Frauen zuerst und die Jünger dann später gesehen haben, dann würde ich auch glauben. Sicher? Kann der, der sieht, nur noch glauben, muss also quasi glauben? Garantiert das Sehen den Glauben? Menschlich ist dieser Gedanke naheliegend. Kann man nur glauben, was man sieht, was man anfassen, was man gar wissenschaftlich beweisen kann? So ticken wir ja heute oder vielleicht immer schon. Aber das wäre kein Glaube mehr, sondern Wissen. Wie viele Menschen haben damals gesehen, was Jesus gewirkt hat? Blinde konnten sehen, Gelähmte konnten plötzlich wieder laufen, Aussätzige waren rein und wieder gesellschaftsfähig, Tote waren zum Leben erweckt worden. Lazarus nur wenige Tage vor dieser Zeit Jesu dann in Jerusalem. Und trotzdem haben sie nicht geglaubt. Und auch die Jünger können erst einmal nicht fassen, was sie sehen. Sie erschrecken. Und ich glaube, wir würden ähnlich erschrecken, stünde trotz verschlossener Türen plötzlich ein weiterer Mensch mitten unter uns, wie aus dem Nichts. Und der würde uns dann noch freundlich mit Grüß Gott anreden. Die Jünger scheinen Jesus damals auch im ersten Moment nicht erkannt zu haben. Wie auch Maria von Magdala ja den auferstandenen Jesus zunächst für den Gärtner gehalten hat. Und die beiden Jünger, die auf dem Weg nach Emmaus waren, auch sie erkannten ihn erst nach einer ganzen Wegstrecke, als er dann bei ihnen im Haus ihnen das Brot brach. Da gingen ihnen die Augen auf und sie fragten sich, brannte nicht unser Herz, als er uns aus den Schriften belegte, dass es mit ihm genau so, wie es gekommen ist, eben kommen musste. Nein, nicht das Sehen lässt glauben. Würden wir Jesus denn überhaupt erkennen? Müssen wir uns doch fragen, weil wir haben ihn doch nie gesehen. Und interessanterweise gibt es ja in den Evangelien keinerlei Beschreibung darüber, wie er aussah. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wenn sonst Romanfiguren zum Leben erweckt werden durch die Autoren, dann wird meistens auch irgendwie beschrieben, wie die ausgesehen haben. Von Jesus und seinem Aussehen kein Wort. Darauf kam und kommt es nicht an. Wichtig sind, das wird schon gesagt und das ist dann wirklich wichtig, die Wundmale. Sie erinnern daran, dass Jesus nur als Gekreuzigter der Auferstandene werden konnte. Sie erinnern daran, dass Jesus eben nicht als strahlender Held und Sieger durch diese Welt gegangen ist, sondern als der, der seine Hand für uns ins Feuer gehalten hat. Der seine Hände über uns gehalten hat, die dafür durchbohrt wurden. Das war kein leichter Gang, sondern er ist mitten durch die Hölle gegangen. Die Hölle der Gottesferne und der Gottesfähigkeit. Finsternis. Und diese Identität bleibt. Denken wir an Johannes und seine Vision auf Patmos. Als es um die Frage geht, wer denn das Buch mit den 7 Siegeln öffnen kann, sieht er, so heißt es dann da wörtlich, ein Lamm wie geschlachtet. Mein zweiter Punkt, Glaube braucht Erfahrung. Und dennoch, auch wenn der Glaube nicht durch das Sehen gewirkt wird, so braucht er dennoch Erfahrung. Thomas geht es doch gar nicht ums Sehen. Er ist auch nicht der Zweifler, so wie er immer genannt wird. Er steht vielmehr für uns alle. Für den Glaubenden schlechthin. Er ist unser Zwilling. Er steht für den, der sich nicht damit begnügt zu hören, was andere erfahren haben. Er steht dafür, dass jeder nur für sich glauben kann. Dass jeder seine eigenen Glaubenserfahrungen benötigt. Thomas will keinen Glauben aus zweiter Hand, sondern er will selbst den Auferstandenen begegnen, ihn berühren, in seine Wundmale greifen, erfahren, dass er wirklich lebendig ist, erkennen, dass er wirklich ihr Rabbi ist, der Herr, dass er wirklich der ist, der vor einigen Tagen am Kreuz hing und dort starb, der mit ihnen 3 Jahre lang unterwegs war und mit dem sie so großartige Dinge erlebt hatten. Und Jesus lässt sich darauf ein. Nicht einmal, dass Thomas eine Bedingung stellt. Wenn, dann glaube ich, kritisiert er. Diese Bedingung klingt ja so ein wenig nach der Geschichte des Gideon aus dem Alten Testament, der nicht nur einmal, sondern gleich 2-mal eine Bestätigung von Gott einforderte, bevor er seinem Wort Glauben schenkte, der ein Vlies auslegte, das einmal vom Tau nass werden und das 2. Mal, obwohl eben auch da der Morgentau überall zu finden war, trocken bleiben sollte. Gott ließ sich darauf ein, so wie Jesus sich bei Thomas darauf einlässt. Heute, am 8. Tag nach Ostern, tritt er wieder, genauso überraschend wie beim 1. Mal eine Woche zuvor, in die Mitte der Jünger. Und die haben die Türen immer noch verschlossen. Eine kleine Nebenbemerkung. Sie sind noch nicht unterwegs zu den Menschen, obwohl Jesus ihnen den Auftrag schon gegeben und ihnen seinen Geist zugesprochen, sie angeatmet, sie ihnen eingehaucht hatte und den Auftrag, ja die Autorität gegeben hatte, dass sie Sünden vergeben oder Sünden behalten können. Und wieder begrüßt er sie, wie er das auch vorher schon immer getan hatte, mit dem Friedenswunsch. Es ist so, wie es immer war mit ihm. Und dann spricht er direkt Thomas an und führt quasi seinen Finger in seine Wundmale. Und Thomas spricht sofort das umfassendste und tiefste Bekenntnis des Johannesevangeliums aus. Mein Herr und mein Gott. Hatte der Prolog das menschgewordene Wort Gottes schon als Sohn Gottes bezeichnet, so nennt Thomas ihn Gott. Gott selbst steht vor ihnen. Und Maria von Magdala hatte ihn mit Rabuni, also mein Meister, angeredet und den Jüngern dann später gesagt, sie habe den Herrn gesehen. Und Thomas fügt das alles zusammen, die theologische Aussage, Jesus ist der Herr und er ist Gott, und nicht etwa der römische Kaiser, der sich genauso immer anreden ließ. Und zugleich spricht er ihm ein höchst intimes persönliches Bekenntnis. Mein Herr, mein Gott. Glaube braucht diese persönliche Zuspitzung. Niemand kann mir das abnehmen, das ich für mich definiere, wer dieser Jesus von Nazareth für mich ist. Dass ich mich zu ihm bekenne, dass ich ihm das persönlich sage, das ist wie in der Liebe. Der Geliebten kann nur ich sagen, dass ich sie liebe. Stellt euch mal vor, das sollte ein anderer für mich tun. Das wäre doch wohl komisch. Das kann mir niemand abnehmen. Und es ist mein ureigenstes persönliches Liebesbekenntnis. Und dazu gehört dann eben auch diese persönliche Erfahrung der Nähe, wie sie auch Thomas mit dem Auferstandenen brauchte. So benötigen auch wir solche Glaubenserfahrungen. Momente, in denen Jesus uns ganz nahe ist. Momente, in denen wir spüren, seine Liebe wirklich wahrnehmen. Die Erfahrung, dass er in der schweren Krise hilft. Das Erleben, wie er beim Lobpreis oder beim Gang durch die Natur oder auch im Lesen eines guten theologischen Buchs oder im Meditieren über einen Bibeltext das Herz berührt, man sich Gott ganz, ganz nahe fühlt. Unser Glaube wurde doch durch solche Erfahrungen angestoßen. Und er erfährt durch solche Erfahrungen auch immer wieder eine Stärkung, die wir brauchen. Jesus kommt uns nahe, selbst wenn unsere Türen verriegelt und verrammelt sind. Wir uns verstecken hinter unserer Fassade, um nur ja nichts preiszugeben, wie es in uns aussieht. Er kommt trotzdem mitten hinein. Er berührt uns, er lässt sich erfahren. Der dritte Punkt, Glaube jenseits von Erfahrung. Doch binden wir unseren Glauben an solche Momente, baut unser Glaube allein auf solchen Erfahrungen, dann laufen wir Gefahr, ihn zu verlieren. Denn wir können Erfahrung nicht machen, nicht erzwingen. Zu unserem Weg als Glaubende gehört es, dass wir seine Nähe eben auch mal nicht spüren. Wir gehen wie Israel manchmal durch eine Wüste, manchmal, vielleicht nicht 40 Jahre, aber doch auch eine längere Zeit. Wir gehen immer mal wieder durch eine dunkle Zeit, in der wir zweifeln und in der wir angefochten sind, weil Dinge passieren, die wir nicht verstehen, die wir nicht einordnen können, mit unserem Gottesbild nicht übereinbekommen, die uns über alle Maßen herausfordern. Oder wir spüren manchmal nur noch Leere. Bibel lesen, Gebet, Gottesdienst, das alles bleibt uns merkwürdig fremd, fern, berührt uns nicht. Unsere Gebete bleiben gefühlt an der Zimmerdecke hängen. In diesen Momenten nicht von ihm ablassen, den Glauben nicht über Bord werfen, das ist eine Herausforderung. Doch das ist Glaube, macht Glauben aus. Vertrauen darauf, dass Gott dennoch da ist. Dass der Auferstandene auch dann mein Herr und mein Gott ist. Selig ist, wer nicht sieht und doch glaubt. Er selbst hat am Kreuz das durchgemacht, hat das ausgehalten, hat seiner tiefen Verzweiflung mit einem Psalmwort Ausdruck verliehen. Er, der Gott so nahe war wie sonst niemand, musste auf ein Psalmwort zurückgreifen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Doch da ist es eben auch in diesem Psalmvers, Zitat, dieses persönliche Bekenntnis, trotz der Gottesferne, mitten in der Gottesferne, Finsternis, mein Gott. Da und gerade da bewährt sich der Glaube. Da ist er kein Schönwetterglaube. Warum hast du mich verlassen? Sondern bekommt eine ungeheure Tiefe. Seine Wurzeln, die Wurzeln des Glaubens, krallen sich gewissermaßen fest in der Erde und lassen ihn wachsen und reifen. Und so mein vierter Punkt: Wer glaubt, sieht. Manchen blinden Menschen, die Jesus sehend gemacht hatte, hat er dann gesagt, dein Glaube hat dir geholfen. Es ist dieses kindliche Vertrauen und zugleich diese verzweifelte Hoffnung. Wenn mir einer helfen kann, dann nur er. Es ist die verzweifelte letzte Hoffnung. Das zweifelnde Fitzelchen Glauben des Vaters, der seinen Sohn zu Jesus gebracht hatte. Und dessen Bitte hatte Jesus etwas barsch beantwortet. Was heißt, wenn du kannst, mach meinen Sohn gesund? Der Glaube, dem Glauben ist nichts unmöglich. Worauf der Vater nur noch ausrufen konnte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist der Glaube, der nur noch diese eine Hoffnung sieht. Das ist der Glaube, der wieder alle menschliche Vernunft die Hoffnung nicht aufgibt, weil er noch einen vielleicht sehr fernen und sehr schwachen, aber doch eben noch einen Hoffnungsschimmer sieht. Oder schon das sprichwörtliche Licht am Ende des Tunnels, das die anderen noch nicht sehen. Es ist der Glaube, dass die Mitte der Nacht der Anfang des neuen Tages ist. Der Glaube, der schon das Morgenlicht ahnt und wie die Vögel zu singen beginnt, obwohl das Licht noch gar nicht da ist. Wer glaubt, der sieht mehr. Der sieht etwas, was andere noch nicht sehen können. Glauben, das bedeutet, sich auf den nicht sichtbaren Gott einzulassen. Glauben bedeutet, auf den nicht mehr sichtbaren Auferstandenen zu bauen. Alle Hoffnung auf ihn zu setzen. Sein Leben ihm in die Hände zu legen. Die Wege einzuschlagen, die er einen zu gehen heißt. Mutig neue Wege auch einschlagen, von denen wir hoffen, glauben, vermuten, aber eben auch nicht sicher sind und trotzdem diese Wege einschlagen, weil wir das tun, in der Hoffnung, dass es die rechten Wege sind und eben darauf vertrauen, dass er uns von falschen Wegen auch wieder zurückholt und dass er uns nachgeht, wenn wir bewusst eigene Wege einschlagen, dass er niemanden aufgibt, niemanden, keinen Petrus und keinen Thomas, ja nicht einmal einen Judas. Jesus Christus geht mit jedem, auch mit Judas. Er hätte ihn nicht aufgegeben, wenn er sich nicht selbst aufgegeben hätte. Und er hat auch für jeden einen Auftrag. Petrus, der Fels. Dieser Mann, der im Hof des Hohen Priesters gesagt hatte, dreimal gesagt hatte, ich kenne diesen Menschen nicht. Er ist der Fels, auf dem Jesus seine Gemeinde gebaut hat. Und Thomas, der unser aller Zwilling geworden ist, uns die Erlaubnis des Auferstandenen zeigt, ihn erfahren zu wollen, ihn darum zu bitten. Der uns zeigt, dass wir das ganz unverschämt tun dürfen. Thomas, der dann später den weiten Weg nach Indien gegangen ist und dort Gemeinde gegründet und gebaut hat. Und so mein letzter Punkt, Geheimnis des Glaubens. Es bleibt ein Geheimnis um den Glauben. Warum kann der eine glauben, der andere nicht? Warum kann ich in der Wüste, wenn mir an Wasser und Brot mangelt, wenn ich nichts von der Kraft des Auferstandenen spüre, er mir unendlich fern scheint, warum kann ich da dennoch glauben? Keine Frage, das ist Gnade. Aber warum ist das so? Warum lässt mich die Wüste in meinem Gottvertrauen wachsen? Warum sind es oft die Zeiten der Gottesferne und der Gottesfinsternis, die meinem Glauben tiefere Wurzeln gegeben haben? Ich kann es nicht ergründen. Es ist ein Wunder vor meinen Augen. Und es ist auch ein Wunder vor den Augen der anderen. Leben wir das öffentlich? Zeigen wir doch unseren Mitmenschen auch unsere Schwächen, unsere Zweifel, unsere Fragen. Zeigen wir ihnen, dass wir dennoch vertrauen, uns mit letzter Kraft an ihm festklammern. Lassen wir sie entdecken, dass seine Kraft tatsächlich in den Schwachen mächtig wird. Lassen wir sie entdecken, dass wir zuallererst aus der Vergebung leben. Aber dass wir ihnen dann gerne die Vergebung Gottes zusprechen, wenn sie uns darum bitten. All das, das ganze Leben, vor allem aber eben auch diese Erfahrung des Glaubens und dass unser Glaube gerade in der Not gewachsen ist, in Krisen reift, alles das können wir nur mit den Augen des Glaubens wahrnehmen. So sagt es der Fuchs dem kleinen Prinzen. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Amen.